Los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier ist aus dem wunderschönen und sehr warmen Berlin Jens Vautrat und da drüben ist.
Hier ist der Markus Walter aus dem noch wärmeren München.
Super, ich habe gerade auf Facebook gelesen, hier netter Post an einer Bekannten aus München, die schreibt, es ist echtes Biergartenwetter.
Ja, das ist aber hier heute 50 Tage im Jahr Biergartenwetter.
Echt auch in diesem Sommer?
Ja, aber 100 Tage.
Fantastisch. Wir machen heute wieder so eine kleine Sendung, wo wir einfach nur die Rückschau haben, all dieweil wir für das nächste Mal einen schönen Gast organisiert haben. Du könntest schon mal kurz erwähnen, also sieht ganz danach aus, als kriegen wir Christoph Kemper rein, der uns dann endlich mal sein Link Research Tools erklärt, das Tool, was ich nie bedienen kann, aber immer unwahrscheinlich beeindruckend finde, wenn er es bedient. Also da bin ich immer relativ platt, was man damit alles machen kann. Ich sage, dafür sind die Knöpfe da. Ist ja cool. Und da ich einfach keinen besser kenne als er selber, der es erklären kann und es wirklich immer fantastisch ist, haben wir uns gedacht, den holen wir uns einfach mal in die Sendung, nehmen irgendeine Seite auseinander. Und ihr müsst euch jetzt natürlich nicht bewerben, keiner, wer will, schon freiwillig seine Backlinks analysiert haben, sondern wir suchen uns wieder was Schönes aus, wie wir es letztes Mal auch gemacht haben mit den Kollegen von Lidl. Und ja, also wir haben es noch nicht festgelegt, was, wer Lust hat, kann ja mal in die Kommentare reinschreiben, was er gerne mal analysiert hätte, vielleicht auch eine coole Sache. Vielleicht hätte der darauf Lust, aber wie gesagt, das liegt dann auch am Christopher, was er dann am Ende für adäquat hält. Wir sind, wie gesagt, mit ihm diesbezüglich im Gespräch.
Genau, wir sind gespannt auf jeden Fall schon.
Genau. Dann noch eine kleine Sache in eigener Sache. Es scheint irgendwie nicht jedem bewusst zu sein, aber mir ist Folgendes passiert. Es hat doch netterweise irgendjemand auf Facebook, will den Namen nicht nennen, aber Kollege, ich hoffe, du hörst das, netterweise geschrieben, so sag mal Jens, hat er geschrieben, mich natürlich glatt angepinkt damit. Wie kann ich denn bei der T-Online Links kaufen? Also allererstens gehört so eine Anfrage nicht ins öffentliche Facebook rein unter uns, weil was soll da als sinnvolle Antwort zurückkommen? Zweitens habe ich dir die ehrliche Antwort natürlich reingeschrieben, das geht schon mal gar nicht, all die, weil die T-Online gar nichts verkauft, das läuft alles über den Vermarkter und ich glaube, der hat mit Links nicht so arg viel am Tun. Aber er verkauft ja gerne 25 Millionen PIs zu einem sehr netten TKP. Aber ganz unter uns allen, schreibt Leute bitte nicht auf Facebook öffentlich nach irgendetwas an, die können da nicht so arsch viel anfangen. Ist nicht so intelligent. Okay, hat dich schon mal öffentlich eine angeschrieben?
Bitte?
Hat dich schon mal eine öffentlich angeschrieben auf Facebook?
Nee.
So, jetzt also an Markus Walter schreiben, wenn der einen Link von der 1&1 braucht, er wird dann auch sagen, dass es nicht geht.
Genau, dass wir keine Links verkaufen, echt und sagen. Ganz genau. Öffentlich über Facebook.
Ganz öffentlich, fantastisch, so gehört sich das Ganze. Ansonsten habe ich mal was Neues gelernt. Es gibt eine Info-E-Mail wohl bei Radio for SEO und da hat Nina vom letzten Mal eine Nachfrage geschrieben. Die habe ich ihr auch schon per Mail beantwortet. Und zwar hatten wir uns mit dem Nils darüber unterhalten, also ihr wisst, Nils Haag vom letzten Mal. Das ist ja teilweise so das Wissen darüber, wie eigentlich eine Suchmaschine wirklich intern funktioniert, nicht so wahnsinnig ausgeprägt ist in der SEO-Branche. Was ja einerseits recht lustig ist, wenn man das so spricht, andererseits auch nicht so tragisch. Aber dabei haben wir erzählt, dass es natürlich nicht so ist, dass eine Suchmaschine wirklich einem Link folgt, also rein physikalisch gesehen. Und daraufhin gab es halt eine Rückfrage, wo man das genau findet. Ich habe einen sehr schönen Post dazu rausgesucht, der das mal schön auseinandergeschrieben hat und sehr einfach erklärt hat vom Bert Schulski, an der Stelle einen schönen Gruß rüber nach Motortalk und der hat das mal sehr schön zusammengeschrieben, wo man das ganz schön sieht, dass halt einfach ein Crawler nur eine Webseite runterholt. Also der holt einfach sich das HTML, schickt es an den Parser, der Parser passt aus dem ganzen HTML die Wörter raus, schmeißt die einmal an Indexer weiter und gleichzeitig passt er alle URLs raus und gibt die an einem Anchor-Server, so heißt es bei Fast, ich weiß nicht, wie es bei anderen Suchmaschinen heißt, aber entsprechend an einen URL-Index weiter. Dieser URL-Index gibt das wiederum an einem Scheduler weiter, der die Crawler beplant, was sie als nächstes aufrufen sollen. Und je nachdem, wie häufig dieselben URLs gefunden werden, wird auch der Scheduler priorisiert. Also Sachen, die er sehr häufig findet, werden natürlich auch öfters geholt oder mal schneller geholt, gerade wenn sie neu ist. Also die gucken erstmal, habe ich die überhaupt schon, die URL? Wenn ich sie gar nicht kenne, ist es ein wichtiger Indikator, dass der Scheduler die URL mal bei der Steuerung der ganzen Crawler, und das sind viele tausend vorzieht. Und wenn eine sehr häufig neu rein, also eine immer wieder kommt, dann sagt er auch, die muss ich relativ häufig aktualisieren. Und dieser Scheduler plant dann den nächsten Aufruf. Deswegen macht ja so ein Googlebot auch immer ein PI, weil er folgt halt nicht den Links, sondern er gibt die brav ab. Und der Scheduler plant dann, welcher URL als nächstes von ihm aufgerufen wird. Soweit klar, oder?
Soweit klar. Der Artikel von Berg, der ist schon von 2011. Ja. Aber wahrscheinlich heute immer noch so gültig auf jeden Fall. Und ich finde es cool, Berg spricht ja in seiner Infografik? In seiner Grafik gibt es einen heiligen Index.
Genau. Der ist wirklich sehr schön, das stimmt. Ja, ja, der heilige Index.
Der heilige Index, genau.
Exakt. Und hat sich dann auch mit auseinandergesetzt, wie das genau mit der Robotsteuerung ist, wirklich sehr dezidiert und sehr genau und das am Ende auch nochmal zusammengefasst in eine schöne Übersicht. Also das macht wirklich Sinn, sich diesen mal durchzulesen, auch wenn er von 2011 ist, aber einfach sehr schön zusammengefasst und solches Grundlagenwissen kann man immer mal wieder gebrauchen.
Genau.
Genau. Kommen wir also zu dem 4-Wochen-Rückblick und bleiben gleich beim Thema, weil es gab jetzt auf SEOMOS einen schönen Beitrag zum Thema Relevancy versus Ranking. Und da haben die Kollegen sich damit auseinandergesetzt, was genau Relevanz ist und haben dann festgestellt, Relevanz ist einfach erstmal ein Konzept, das sagt, etwas ist relevant oder nicht und erst, also sozusagen, also wenn ich eine Suchanfrage stelle, und wird festgestellt, welche Dokumente sind für die Suchanfrage per se relevant und welche nicht und dieses Relevanz, also Relevance Set, was man dann spricht, wird dann einem Ranking unterworfen. Also erst wird rausbekommen, was ist eigentlich alles überhaupt relevant und das wird dann danach sortiert. So, deswegen ist Unterschied zwischen relevant und zwischen Ranking als grundsätzliche Unterschiedlichkeit. Was dabei relativ noch nicht so ganz rauskommt, also ich bin mit dem Artikel nicht so ganz zufrieden, weil er so ein paar Sachen offen lässt, kann man mal stückchenweise durchgehen. Also eins, was auf jeden Fall wichtig ist und nicht jedem klar ist, dass natürlich nicht nur Dokumente geparst werden, und das hat er hier sehr schön aufgeschrieben, sondern eben auch der die Suchanfrage selber. Also das allererste, was man bei einer Suchanfrage ist, ist man genau wie bei einem Dokument, man macht das immer auf beiden Seiten, immer identisch. Also das allererste ist, es läuft ein Tokenizer drüber. Ein Tokenizer ist eine Funktion, die Wörter identifiziert. Ein Tokenizer sagt zum Beispiel, ein Leerzeichen ist ein Trenner. Das heißt, wenn ich jetzt hier Bank Berlin habe, dann ist Bank Leerzeichen, das Leerzeichen trennt die beiden Worte. Sagt man, okay, das ist ja offensichtlich, aber im Tokenizer steht zum Beispiel auch drin, ist jetzt ein Bindestrich ein Trenner oder nicht? Ist ein Underscore ein Trenner oder nicht? Was ist mit dem Punkt, wenn es direkt danach weitergeht, ist das ein Trenner oder nicht? All das beschreibt der Tokenizer und die gleichen Regeln, die er für die Query anwendet, muss er natürlich auch für die Dokumente selber anwenden. Also wenn er sagt, bei der Query ist ein Minus ein Trenner, dann muss beim Dokument auch sein, ansonsten matchen die später der Datenbestand im Index nicht mit dem, was ich als Query gegen den Index laufen lasse. Das zweite, was die machen, ist das Thema Normalisierung, also Stemming, also haue ich dann, führe ich die Sachen von Plural auf Singular zurück. Wenn ich das mache, muss ich das auch bei allen Dokumenten machen. Deswegen macht man das in der Regel eigentlich eher nicht, weil es aufwendig ist. Die nächste Phase ist dann, wird die Query expanded, also wird da irgendetwas hinzugefügt. Das beschreibt er dann gleich nochmal genauer, wenn wir auch nochmal machen. Und danach wird ein Scoring ermittelt, also wie ähnlich, also es nennt es hier Scoring, das ist ein bisschen verwirrend, im Grunde genommen wird ermittelt, wie ähnlich ist ein Dokument zur Anfrage. Und dieser Ähnlichkeitswert wird halt eben ausgeschmissen. So, und dann geht er sehr deutlich durch, was mit so einer Query funktioniert. Also erst geht der Tokenizer drüber und ermittelt die einzelnen Entitäten, also die einzelnen Worte. Man spricht deswegen von Entität, weil es muss nicht ein Wort sein, es kann ja auch ein Akronym sein, wie DSL. Das ist kein Wort, das ist ein Akronym, ist aber trotzdem natürlich eine Entität. Oder CDU. Als nächstes kommt so etwas dazu, dass man versucht, die Query anzureichern. Heutzutage im Internet, früher war das nicht so sehr, bei so Standard Text-Retrieval-Systemen, die irgendwo für ein Archiv durchsuchen, ist es nicht so. Aber im Internet macht man das ganz gern, dass man versucht, ein User-Intent zu erkennen. Also ist es Do-No-Go, also Transactional, Navigational, Informational, um schon zu wissen, brauche ich mehr Shop-Angebote oder brauche ich mehr Informationsangebote als Suchmaschine. Das macht man aufgrund dessen, dass man die Wörter durchklassifiziert hat, also die Suchanfragen. Man versucht, einen lokalen Aspekt mit reinzubringen. Sehen wir ja sehr stark, dass wenn ich jetzt nach Kühlschrank suche, ich einfach in Berlin andere Ergebnisse bekomme als in München. Und nicht nur im lokalen Bereich, sondern auch im organischen Bereich. Dann kommt das Thema Query Expansion dazu. Also wenn ich jetzt meine Dokumente nicht normalisiere, also ich führe alles auf eine Singularform zurück, dann kann ich sagen, wenn ich eine Query habe wie Auto, ich suche auch noch nach Autos oder nach Synonymen, nach Kfz. Das habe ich nicht explizit gesucht, aber wenn ich so ein Modell hinten dran habe, kann ich einfach die Suchanfrage um die Begriffe einfach erweitern. Das sieht da der Nutzer nicht. Und das erspart mir, dass ich meinen Index aufblasen muss. Die andere Möglichkeit ist, ich schreibe Synonyme im Index mit rein. Das heißt, wenn irgendwo Auto steht, schreibe ich mit dem Index noch Kfz etc. pp. dazu. Das bedeutet aber, dass der Index signifikant an Volumen steigt, also einfach mehr Platz auf der Platte braucht, beziehungsweise wo auch immer er liegt. Bei Query heißt es, der Query-Server muss mehr arbeiten. Jetzt war die Frage, welche Komponente ist effizienter? Je nach Suchmaschine ist es umgedreht, mache ich es entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Dann gibt es eine Art von Classification, also macht es Sinn, dazu Images, Videos oder News anzuzeigen. Dann kommt natürlich die Korrektur des Begriffs. Kann man ja heutzutage, dass man meint, dass nicht mehr gesagt wird, meinten Sie, sondern wir haben gesucht nach, wenn ich mich vertippt habe, wollen Sie wirklich die Fehlschreibung finden. Also das heißt, wird automatisch die Schreibweise korrigiert, die Sprache identifiziert und dann das Ganze nochmal normalisiert sozusagen. Und das Ganze ist das alles, was dieser, das nennt man Query-Server oder Anfrage-Server, was der alles macht. Und diese Anfrage wird dann einem Dokumentenmodell unterworfen. Je nachdem, wie meine Dokumenten erfasst sind. Eins der bekanntesten Themen dafür ist TF-IDF oder wenn man nach Karl ist, WDF-IDF, wobei es scheißegal ist, ob man TF oder WDF nimmt, das ändert an der Geschichte gar nichts. Dann gibt es noch ein paar andere probabilistische Methoden und andere Modelle, nach denen meine Dokumente im Index gehalten werden und nach denen auch meine Query analysiert wird. Und daraus wird halt eben diese entsprechenden Werte definiert und dann wird daraus einfach ein Vektorprodukt erzeugt. Also da gibt es verschiedene Arten von Themen, die man das machen kann. Standard ist ein, oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das kann doch gar nicht sein. Markus, helf mir mal weiter. Weiß nicht, was ich sagen will, gell, ist doof. Standardthema ist dann erstmal ein Standard-Skalarprodukt, dann gibt es natürlich so etwas wie Cosinus-Maß oder Dice-Maß oder ezenische Maße, wo halt einfach mein TF-IDF von meiner Query gegen die ganzen TF-IDF-Werte der einzelnen Worte in allen Dokumenten abgeglichen wird. Und das ergibt dann einen Dokumentenvektorraum, der ist n-dimensional, das klingt alles super Star Trek-mäßig, ist aber eigentlich total trivial, kann man bloß nicht mehr in Excel abbilden, das haut euch dann um die Ohren, weil es halt n-Dimensionen hat und dann kommt natürlich ein Wert raus für jedes Dokument, das mir sagt, wie ähnlich die sind. So, dann hat er hier, und das wird etwas tricky, er hat dann eine Correlation Study angewendet, wir wissen ja alle, wie lustig Correlations sind, und hat gesagt, welche Art von Methode wird wahrscheinlich verwendet, ein Language-Modell, er hat dann noch so einen Algorithmus, der BM25 heißt, den muss man mal kurz durchlesen, oder eben TF-IDF, hat dann aber festgestellt, wenn man natürlich den SEO-MOS, ist natürlich ein MOS-Artikel, Entschuldigung, der heißt ja nur noch MOS, also wenn man natürlich den MOS-Page-Authority drüber legt, dann ist es wesentlich, korreliert es wesentlich stärker. Was jetzt natürlich, wenn man der eigene Anbieter ist, nicht so überrascht, aber natürlich auch ein kleiner Fehler in der Methode hat, weil bei einem Webindex habe ich ja die Link-Informationen. Und wir haben ja vorhin vom Anchor-Server gesprochen, das heißt, der Anchor-Server weiß, welcher Link-Text so ein Dokument geht. Das heißt, in diese ganzen TF-IDF werden nicht nur die Wörter reingerechnet, die auf dem Dokument selber stehen, sondern eben auch alle Wörter, mit denen es verlinkt wird. Die werden sozusagen dem Dokument zugerechnet. Außer die Links, die Google jetzt da dank Pinguin wieder entwertet hat. oder die irgendwelche Schwellen drüber gehen, dann haben wir ja, aber das sind Spam-Detection. Lass mal Spam-Detection raus, rein, weil es verkompliziert das Ganze nochmal. Wenn ich ein Dokument jetzt 15 Mal mit Türklinke anlinke, dann wird einfach dem Dokument 15 Mal das Wort Türklinke noch zugerechnet und verändert natürlich, also ganz primitiv. Karl wird mich jetzt erschießen, aber einfach mal für die Primitivheit wird einfach 15 Mal das Wort zugerechnet und ändert natürlich dann den TF-IDF-Wert des Dokuments, weil einfach diese externen Begriffe, die von externen Dokumenten drauf verweisen, im Index selber dem Dokument zugerechnet werden. Hoffentlich kommt noch irgendeiner mit bei dem, was ich erzähle. Und damit kommt natürlich auch die Verlinkung stark mit rein, wenn ich einen TF-IDF berechne. Ah. So, und das haben die hier wirklich sehr schön erklärt. Ich hänge einfach die Shownotes, lest mal durch, seid an dieser letzten Stelle ein bisschen kritisch, aber ansonsten haben sie das hinlänglich gut erklärt und da ich zu faul bin, es ordentlich aufzuschreiben, ist es wahrscheinlich was Schönes, was man einfach mal durchlesen kann, auch wenn es den einen oder anderen Mangel hat.
Ja, Jens, das war ja ganz easy.
Ja, gell, das war was für die für das Vormittagsprogramm.
Ja, ich hatte ja den Post jetzt von Moss.com vor mir, aber ich war irgendwann trotzdem ausgestiegen. Eben. Ich hoffe, die Hörer sind bei dir geblieben und falls jemand bis zum Schluss jetzt komplett verstanden hat, bitte ich um einen Kommentar.
Sehr gut, das wäre fantastisch. Ansonsten beenden wir jetzt hier einfach die Sendung, etwas zum Nachdenken.
Nee, der Post ist spannend, also das sollte man sich mal also wirklich in Ruhe durchlesen. Also ich glaube, das war gerade nicht so einfach, komplett dran zu bleiben.
Genau. Das stimmt. Ist kein ganz einfaches Thema, aber es ist wahrscheinlich spannend.
Gut.
Genau. Dann haben wir was Schönes von Martin.
Genau. Der Martin hat einen Post aufgegriffen von Search Engine Land. Wie war das? Da wurde Matt Katz wurde gefragt von Barry Schwarz, wie das denn ist jetzt mit dieser Werbung. Immer wenn man auf den Seiten so viel Werbung hat, ob man da abgestraft wird und dass sich doch eigentlich Google selber abstrafen müsste. Anhand, ja, oder aufgrund der vielen Werbung, die Google einblendet. Ich meine, wenn man mal nach ein paar teuren Keywords sucht bei Google, beispielsweise Urlaub oder Kredit, da sieht man ja, da wird ganz, ganz viel Werbung in Form von AdWords eingeblendet und der eigentliche Content in Form der organischen Suchergebnisse ist ziemlich weit unten und ziemlich klein. Genau. Und der Matt Katz, der hat dazu gesagt, kein Problem. Also das ist eigentlich das, was er immer dazu sagt, zu allen Fragen.
Genau, kein Problem.
Kein Problem, egal. Und Matt Katz gibt zu bedenken, dass das Ganze nicht für eine einzelne Seite gilt, sondern für die komplette Domain. Das heißt, das Verhältnis Werbung zu Content ist für die komplette Domain zu sehen. Ich fand die Aussage ein bisschen verwunderlich und ich habe jetzt eigentlich nur darauf gewartet, dass alle Leute jetzt anfangen, ihre Traffic-starken Seiten mit Werbung zuzupflastern und dort, wo eh kein User drauf ist, einfach die Werbung auszublenden. Ich weiß nicht, ob es irgendwann so kommt.
Genau, also das wäre wahrscheinlich eine Methode. Ist natürlich die Frage, ob dann Google nochmal Traffic-Daten damit abgleichen lässt, aber es wird dann auch irgendwann ziemlich haarig, das Ganze. Wobei spannend zu sehen ist natürlich, dass man gerade im Verlagsumfeld ja genau das umgedrehte Problem hat. Wenn ich lange Artikel schreibe, dann steht meine Werbung, die ich drauf habe, relativ im guten Verhältnis zum Content. Ich habe aber sehr viel Traffic drauf, also können sie dann nach der Methode eigentlich härter vermarkten. Aber bei so Kurzmeldungen, DPA etc., die laufen ja in das gleiche Template ein. Das heißt, die haben dann auch den riesen Skyscraper drüber, haben noch 14 Buttons und zwei AdSense-Einblendungen, haben aber nur so einen Absatz DPA-Meldung, wo eh kein Mensch jemals hinkommt, wenn sie nicht mal kurzfristig für 2 Minuten auf Google News war.
Genau.
Haben aber da auch wahnsinnig viel Werbung rumgondeln dafür, dass halt nur so ein Absatz Text ist. Das ist dann natürlich etwas, wo man sagen könnte, da müsste man dann da vielleicht drüber nachdenken, wenn es denn so wäre, wenn es nicht wieder eine klassische Matt Katz Ausredenantwort war. Wir wissen es nicht so genau, aber man sollte vielleicht mal drüber nachdenken.
Also ich wäre eher vorsichtig mit der Aussage, Martin hat das Ganze wieder sehr gut aufbereitet. Link kommt in die Shownotes.
Genau. Aber wie gesagt, spannendes Thema. Ja, dann haben wir das Thema natürlich, was uns immer wirklich hart trifft, was hat sich mit Katz auch noch nicht geäußert, aber also was mich wirklich härter trifft als irgendein fucking Pinguin-Panda-Käsekram. Das Google Keyword Tool geht dahin.
Das ist wirklich sehr schade, weil ich meine, das ist auch ein Tool, mit dem wir praktisch aufgewachsen sind.
Finde ich. Die Daten, die wir da halt auch wirklich brauchen, es gibt dafür natürlich Ersatz, den Keyword Planer, aber das Ding ist halt mal echt crap.
Genau.
Hab da mal kurz mitgearbeitet. Man kriegt natürlich die gleichen Daten raus, man braucht aber irgendwie 3 Arbeitsschritte mehr für alles. Also nervt richtig. Und dann sind natürlich auch ein paar Ungereimtheiten drin, haben die Internetkapitäne hier schön zusammengefasst, dass Google einmal sagt, dass man das automatisch immer exakt passend ausgegeben wird. Er hält ausschließlich bisherige Statistiken für die Übereinstimmung genau passend. Was natürlich ein bisschen lustig ist, weil ich habe da auch mal dann die Sachen in diesen Pickets eingegeben, also als die Notation für genau passend. Und da kam dann das Thema raus, dass ich andere Daten bekommen habe, nämlich die, wie ich sie aus dem Keyword-Tool kenne, exakt die gleichen. Habe ich es nur so reingeschrieben, kamen exorbitant hohe Werte rein, die näher an dem Thema Wortgruppe dran waren. Also nicht exakt, aber näher. Also fand ich die Aussage, konnte ich jetzt so aus den Direktsachen nicht übertragen. Sie selber sagen aber, dass die natürlich höher sind, weil die Mobiles und Tablets mit reinnehmen, was bei dem anderen nicht mit drin war. Was ich sage, ist ja sehr schön, aber ein Mobile-Search-Mensch verhält sich halt einfach anders. Also bei Tablets kann ich es auch mit leben, aber so ein Mobile-Mensch ist halt selten am Shoppen zum Beispiel, ist dann bei E-Commerce-Keyword-Recherchen etwas irrelevant. Und sind jetzt auch nicht so wahnsinnig DPI-Bringer im Portalbereich. Also finde ich etwas also unschön, dass man es nicht abwählen kann.
Ich glaube, auch noch ein ganz entscheidender Nachteil ist, also wenn ich das mitbekommen habe, braucht man auch einen AdWords-Account. Das Tool kann man nicht mehr frei nutzen. Das finde ich ist ein ganz entscheidender Nachteil. Und ich meine, alle SEOs, die jetzt mit einer Online-Redaktion zusammenarbeiten, kennen das natürlich. Die haben ihre Online-Redakteure, ich sage es mal, fast bis zur Vergasung geschult, dass die mit diesem Tool arbeiten können, dass die es einstellen können, dass die das, die Daten da auch entsprechend rausziehen können, interpretieren können. Und nun wird es abgeschaltet. Bitter, sehr bitter.
Ich habe das Redakteuren auch versucht beizubringen, hat nie funktioniert. Nicht, weil die blöde sind, sondern weil die ihren Editor ungern verlassen. Ich versuche die Daten ja immer irgendwie in den Arbeitsablauf der Redakteure hineinzubringen, so dass sie ihren Editor nicht verlassen müssen. Spannend. Aber also das ist nervig, weil für uns als Professionals ist das nicht so tragisch. Notfalls holt man sich, hat man einen AdWords-Account und bucht halt auf selbst dichtender Schaftbolzen oder so, dann hat man irgendwie 50 Cent im Monat, was einem das kostet, dann ist das auch nicht so tragisch. Das hat man ja schnell gemacht. Allerdings wirklich lustig ist, dass die sagen, we will enable you to get customized results and estimate. What the fuck sind denn customized results? Ich will wissen, was die Menschen suchen und keine customized results für mein AdWords-Konto. Also, da bin ich mal ganz spannend, wie sich die Zahlen dann verhalten, wenn dann jeder in seinem Keyword-Planer andere Zahlen hat, sehe ich schon lustige Gespräche, wenn sich 3 SEOs treffen kommen. So ein eine saugeile Nische gefunden, bei mir sucht es keiner. Also klingt wirklich sehr unschön. Und auch wirklich nicht qualitätsfördernd, weil ohne gute Keyword-Analyse kann man halt auch nur Crap bauen. Was soll man machen?
Das stimmt.
Genau, also wir haben keine Lösung, wir weinen noch nur.
Naja, was heißt, wir haben keine Lösung? Da gibt es ja noch die Tool-Anbieter. Die bekommen ja auch nicht alle ihre Werte aus dem Google AdWords Keyword Tool, soweit ich weiß.
Ja, aber ganz im Ernst, irgendwelche anderen Tools kannst du alle in die Tonne treten. Die sind alle grotteninvalide. Also ohne Scheiß. Die, wenn ich mir jetzt, ich finde es wirklich cool, wenn mir Sistris, Search Matrix und Sovi halt natürlich zu den Rankings gleich noch die Daten mitsagen, von wegen, wie ist die Konkurrenzsituation etc. und diese Suchvolumen und ziehen das da irgendwo aus, das ist absolut legitim, aber alle Tools, die eigene Datenstände haben, wo sollen sie denn her, wenn sie nicht von Google haben? Also unsere liebe Keyword-Datenbank.de, die es ja mal gab, das gibt es hier noch, weiß ich gar nicht, die ja zeitlang die Daten von MetaGer hatten. Ey, das waren, wer hat denn mal MetaGer gesucht? Das war Sander Beuermann und seine 4 Studenten. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig valide, die Daten. Da kannst du auch gleich, die dann irgendwie wahllos hochgerechnet waren. Damit kannst du also nichts anfangen.
Okay.
Also klar, bei einem Marktanteil von 0,6% bist du halt gut nicht jenseits von jeder, der fehlt dir ja alles. Also weißt ja, das Thema 30% der Suchanfragen wurden noch nie gesucht, etc. pp. Also der fehlt dir der komplette Longtail weg, der fehlt einfach nicht da. Also ist super ärgerlich.
Auf jeden Fall.
Genau. Dann die Internetkapitäne waren sehr fleißig gewesen diesen Monat, also zumindest habe ich da eine Menge gefunden. Hinweis, Fehlerdaten zu strukturierten Daten, auch ein lustiger Satz, in den Google Webmaster Tools werden jetzt schön mit angezeigt. Schöne Funktion, gibt es dann auch den entsprechenden Fehlerbericht, nur wenn man dann mehr wissen will, muss man es halt nochmal in das Testtool für strukturierte Daten überführen. Bisschen nervig, also wie immer, Google baut da schöne Sachen in die Webmaster Tools ein, machen dann aber doch den einen oder anderen Usability-Bug rein, der einfach dazu führt, dass es dann damit arbeiten doch ein bisschen umständlicher ist. Aber immerhin sind die Daten da. Und macht Sinn, die dann natürlich auch entsprechend zu nutzen und auszuwerten, was ja eh das meiste Problem ist bei den Menschen, die haben alle einen Webmaster-Tool-Zugang und schauen so alle Schaltjahre rein.
Genau, und eigentlich dabei wären die Tools eigentlich immer besser. Ich glaube, wir haben es gar nicht mehr drin, aber es gab ja jetzt eigentlich eine Umstellung auch in den Google Webmaster-Tools. Gibt es eine komplett neue Navigation, die wirklich sinnvoll ist auch, wo man wirklich die ganzen Tools in den Webmaster Tools eher findet. Also das Tool wird immer besser.
Definitiv. Und wer da noch nicht intensiv mitarbeitet, macht halt was falsch. Ich finde es immer so lustig, wenn ich mal bei Kunden aufschlagen und sagen, oh, wir haben jetzt auch On-Page uns gekauft, das ist ja schön. Wir waren in euren Webmaster Tools drin, ihr habt da irgendwie 404er Meldungen und auch 3 Warnungen von Google, schaut da einer rein, ja, so ab und zu mal. Dann sage ich, okay. Erst damit klarkommen, bevor ihr noch 4 Tools kauft, die ihr dann auch nicht anschaut. Also, er muss mit den Dingern arbeiten und erstmal mit den Google-Tools arbeiten und dann sich definitiv eins von den mittlerweile doch gut vorhandenen On-Page-Tools noch dazu holen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, aber dann verdammt doch mal den Scheiß wirklich in den täglichen Arbeits auch einfließen lassen und regelmäßig nutzen, sonst nutzt einem weder kostenlose Google-Tools noch kostenpflichtige andere Tools irgendetwas. Außer bei On-Page, da machen die Grafiken wenigstens noch Spaß. Aber bringt einen dann ja nicht weiter, wenn man es nicht nutzt.
Genau.
Also ganz wichtig, Tools nutzen.
Genau, und wo wir gerade im Blog der Internetkapitäne sind, die war wirklich fleißig diesen Monat, und zwar wurde noch kurz gebloggt über Google News und das Leistungsschutzrecht. Ihr habt es alle mitgekriegt, die bei Google News drin sind. Es ist jetzt eine explizite Zustimmung der Verleger erforderlich, dass sie wirklich, ich glaube, ab 1.8. noch bei Google News auftauchen mit ihrem Content. Und da gibt es so eine Freischaltung, da guckt man auf das Partner-Dash, so heißt das, habe ich vorher auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Und dort muss man dann einfach nochmal explizit bestätigen, dass Google den Content weiterhin in News publizieren darf.
Ja, also wahnsinnig, wahnsinnig cool gemacht. Ich musste echt ein bisschen lachen. So ein riesiger politischer Aufriss und dann macht Google einfach hier, schalte ich frei oder lass es sein. Und das ganze Thema ist wieder vom Tisch, sozusagen. Wie wir es ja alle vermutet hatten, machen die ja einfach hier, okay, dann musst du dich halt eintragen und damit sagst du halt, ich nutze meine Rechte aus dem Leistungsschutzrecht nicht. Und damit hat sich das Ganze. Ich bin mal gespannt, wie man im Hause Springer dann damit umgeht. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht den Weg über eine Kartellklage laufen werden. Ich kann ja sagen, als marktbeherrschende Stellung etc. pp. Kann man bestimmt das eine oder andere machen, die haben ja bessere Anwälte, als ich es jemals sein könnte. Aber für jeden anderen, der nicht Springer ist, kann man nur dringend empfehlen, das einfach zu tun.
Ich bin ja so mal gespannt, was am 1.8. so los ist im News-Index. Ob es irgendwie Verlage gibt, die sich dann aus irgendwelchen politischen Gründen doch nicht dazu durchringen konnten, das Ganze zu bestätigen. Ob es vielleicht sogar Verlage gibt, die es vergessen haben, das also immer betrifft aber vielleicht viele, viele kleine Publisher, die sich vielleicht gar nicht so jetzt mit diesem ganzen Thema SEO auseinandersetzen. Also ich bin da wirklich mal gespannt.
Das stimmt, aber da fällt mir gerade was ein, muss man schnell raussuchen, weil ich denke, das können wir dann relativ deutlich auch in der Auswirkung messen. Wir haben ja mal ein entsprechendes News-Tool konzipiert, was ja das komplette Thema durchmisst, also 10-minütlich, also und zwar nicht die Startseite von Google News, sondern jedes Ressort plus alle Schlagworte, die Google anzeigt an der Seite. Das sind halt immer dann so 80 Seiten und alle 10 Minuten alles rauszieht, plus die Newsboxen dazu erhebt und daraus dann halt auch so ein Wahrnehmungs-, also wie so eine Reichweite pro Publisher ermittelt. Das heißt, da können wir dann einfach am 1.8. mal und die Woche danach schauen, ob sich überhaupt irgendetwas bewegt, werden wir dann einfach hier an dieser Stelle berichten. Ich hänge hier mal für alle Leute, die das Tool nicht kennen, noch einen Link in die Shownotes mit rein, weil der Kollege Cario hat da kurz nochmal was zu geschrieben, weil er sich das Tool auch nochmal näher angeschaut hat. Ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Tool, mit dem man wirklich sehr schön die Reichweite von verschiedenen Verlagen durchmessen kann und das auch wirklich pro Bereich und Region, also wirklich spannendes Ding. Werden wir mal gucken, was wir dann nächstes Mal ein paar Daten zusammenziehen schnell und mal schreiben, was passiert ist. Cool, also hängt jetzt hier mit in den Shownotes drin, kommt dann auch mit live.
Okay, cool.
Genau. Ja. Dann haben sich die Kollegen von AKM3 einzeln, nicht zu dritt, aber einzeln mit dem Thema Google Suggest auseinandergesetzt und aber gesagt haben, wie kommen eigentlich diese Vorschläge zustande. Auch das ist, glaube ich, nicht so jedem klar. Hat natürlich etwas zu tun mit meinem persönlichen Suchverhalten und Suchfrequenz, aber natürlich auch mit der Suchhäufigkeit von allen Menschen und auch wichtig meinem Ort, in dem ich mich befinde. Das ist schon mal ganz wichtig, dass halt dieser Suggest zwischen den einzelnen Menschen nicht identisch sind, sondern wenn ich persönlich etwas sehr häufig suche, kommt das natürlich in meine Suggest mit rein. Aber natürlich auch, das haben sie hier schön an einem Beispiel gezeigt, mein Ort, wo sie einfach gesagt haben, Einkaufszentrum Berlin wird weniger häufig gesucht als Einkaufskorb. Und wenn ich jetzt Einkauf eingebe, kommt in Berlin halt eben Einkaufszentrum Berlin. Natürlich nicht Köln oder irgendwas, sondern Berlin und eben nicht Einkaufskorb, obwohl das wesentlich häufiger gesucht wird. Also das heißt, Google kann da schon, geht da auch massiv lokal rein. Wie gesagt, was man immer merkt, dass Google gerade diesen lokalen Faktor immer stärker gewichtet bei allen möglichen seiner Tools und Anwendungen. Einfach weil das eine wichtige Information ist. Wir denken an den Anfang der Sendung, die Query wird angereichert um den Ort und natürlich auch dann so ein Suggest-Vorschlag, weil es einfach Sinn macht, ansonsten kommt halt nur Käse raus.
Genau.
Dann gehen sie natürlich nochmal ein auf das ganze Thema Reputation Management. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Halt, wenn man irgendwie, über irgendjemanden etwas nicht so Gutes im Umlauf ist, dass es dann sich auch erstmal in Suggest festfressen kann. Oder aber, das hatten wir mal gehabt, wir hatten mal irgendwie bei, also es gab ja mal lustige Software-Loads und die hatten auch einen Nachrichtenteil gehabt, also einfach so IT-Nachrichten. Und die hatten berichtet über einen ziemlich langen Beitrag über Internetabzocke. Und danach haben viele Menschen, also viele der Kunden, einfach so eine Known-Item-Research gemacht. Das heißt, sie wollten den Artikel wiederfinden, also nach der publiziert wurde, nach dem Motto, ich habe den in der Arbeit gelesen, war spannend, will ich zu Hause nochmal jemanden zeigen. Und haben halt sehr viel nach Software-Load-Abzocke gesucht, obwohl es nicht um Abzocke ging, sondern weil sie den Artikel wiederfinden wollen. Und der stand dann danach natürlich für ein halbes Jahr in den Suggest, war natürlich ziemlich blöde. Also da manchmal vielleicht aufpassen, was man so schreibt, könnte negative Auswirkungen haben. Ja. Gehen dann auch nochmal auf das Thema lustige Markenvorteile rein, aber gerade bei den Kollegen natürlich jetzt hier von Autoscout, die einen riesen Vorteil haben, dass wenn ich Auto eingebe, Autoscout vorgeschlagen wird und nicht mobile, weil da steht kein Auto drin. Und das ist natürlich auch lustig, sollte man vielleicht auch beim Firmennamen dann nochmal als kleinen Randgedanken mit drüber werfen, ob der dann auch Suggest geeignet ist, um einfach diesen Firmennamen-Findungsprozess weiter zu verkomplizieren. Sehr schöner Artikel, kommt in die Shownotes.
Ja. So, dann gab es bei Sistrix, der Hans Kronenberg hat einen Post geschrieben, Brand Search als Ranking-Faktor. Und er hat tatsächlich mal verglichen die Apothekenumschau, DocCheck, OnMeda und netdoktor.de, den Sistrix-Sichtbarkeitsindex von allen vier Domains gegeneinander gelegt und gleichzeitig bei Google Trends mal geschaut, wie denn so das Suchvolumen nach den Marken ist. Und er konnte feststellen, dass sich der Sichtbarkeitsindex entsprechend des Suchvolumens entwickelt hat bei diesen vier Domains. Und das ist so eine ganz spannende Analyse, gilt aber eben halt jetzt nur also für dieses eine Beispiel. Lässt sich vielleicht jetzt nicht gleich pauschalisieren, aber es ist mal wieder so eine ganz spannende Idee, sollte man vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten.
Genau, vor allem, weil ja auch Matt Katz gesagt hat, worin wir besser sind, ist herauszufinden, wer in den jeweiligen Kategorien, wie zum Beispiel Gesundheit, die wirklichen Autoritäten sind. Wenn wir das herausfinden können, bekommen diese Seiten ein höheres Ranking. Ist natürlich wirklich ein spannendes Thema und er hat auch gesagt, es kann auch umgedreht sein und das finde ich wirklich sehr spannend, etwas wir auch beobachtet haben. Wenn ich anfange, und das sieht man bei der Apothekenrundschau relativ schön, die sind am 23.11.2009 erstmalig überhaupt erschienen, ich glaube vorher waren die irgendwie nicht da oder whatever, und machen seitdem ein ziemlich ordentliches SEO und seit Ende 20, Mitte 2011 geht es eigentlich kontinuierlich nach oben. Was die Kollegen machen, man kann sich die Seite wirklich anschauen, die machen ein sehr, sehr ordentliches SEO. Ich hatte mal eine Zeit lang einen kürzeren Blick drauf geworfen, auf diese Webseite. Also die machen wirklich sehr vieles sehr richtig. Aber dadurch, dass wenn etwas einfach mehr gefunden wird, kriege ich wahrscheinlich auch mehr Brand, also wenn ich mehr organisch Non-Brand gefunden werde, kriege ich auch oft mehr Brand-Anfragen, weil Leute das wiederfinden wollen. Sagen, ich habe doch bei der Apothekenrundschau was Gutes gelesen, ich gehe da wieder hin. Oder ich habe doch bei, ich will den Artikel wiederfinden, wie Medikamentennebenwirkungen Apothekenrundschau. Also deshalb gesagt, es ist natürlich als Korrelation nicht ganz klar, was kam zuerst, kam aufgrund der besseren Rankings mehr Markenanfragen oder kam es umgedreht, aber egal wie, die beiden Effekte können sich gegenseitig einfach verstärken, was einfach sehr wichtig ist. Und es gibt nochmal eine Sondersituation, während die anderen damit Geld verdienen müssen, also alle, inklusive DocCheck und Meda und NetDoktor, ist so, dass die Apothekenrundschau im Großen und Ganzen werbefrei ist. Also das ist natürlich auch geil, da kommt ein Competitor rein, der kein AdSense, kein gar nichts drauf hat, wahnsinnig viele Kunden auch noch Brand suchen. Das liebt natürlich, also Google. Also schreibt einfach euren Content und wollt kein Geld verdienen, dann mag euch Google noch viel mehr. Okay, ihr verhungert dann halt irgendwann, aber irgendeinen Opfer muss man halt bringen. Für
Aber
SEO.
es ist schon Wahnsinn, wie stark wirklich diese Apothekenumschau ist.
Nee, die machen ein saugeiles, die
also.
machen einen sau, sau, saugeilen Job. Also wie gesagt, das ist von echt sehr gute, gut optimierte Seite, schöne Querverlinkung drin, machen da echt ein paar Sachen wirklich sehr gut, auch von der Informationsarchitektur echt sehr schön aufgesetzt. Ein paar Sachen sind schon fast ein bisschen hart, wenn sie da ziemlich viele immer die gleichen Begriffe auf den gleichen Tag-Pages durch, ist schon ein bisschen Kindergarten-SEO, aber bei so einem Brand kann man halt auch so ein Kram machen, ohne dass auch einem auf die Füße fällt. Aber ist echt eine schöne Seite, kann man sich einiges von abschauen.
Stark, wirklich stark.
Genau. Dann hat der Kollege Björn Tantau was Schönes gefunden. An der Stelle immer einen schönen Gruß, Björn, und viel Spaß bei deinem neuen Job bei Testroom an der Stelle. Ist ja gerade gewechselt.
Genau, guten Start, Björn.
Juhu. Und ich glaube, für die Kollegen auch sicherlich ein guter Fang. Hat sich ja wirklich die letzte Zeit sehr viel Mühe gegeben, seinen Personal Brand massiv zu befördern, inklusive Fernsehauftritt und allem drum und dran. Da muss man schon mal sagen, Respekt an der Stelle. Ist eine Menge Arbeit, das zu tun. Und er hat hier einen schönen Beitrag gefunden, wo er sagt, Google testet Suchergebnisse mit Firmenlogo. Wo es jetzt einfach mal erste Tests gab, die er hier auch mit Screenshot drin hat und von SEO Roundtable übernommen. Und zeigt halt sehr schön, wie halt bei travelstart.co Z.A., whatever that is, einfach eben ein entsprechendes Firmenlogo angezeigt worden ist, anstatt des Autorenprofils. Etwas, was ich ja schon lange drauf warte. Wir wissen ja, also du weißt es ja, ich weiß auch, wie schwer es ist, in einem Konzern alle Redakteure dazu zu bekommen, ein Google-Plus-Profil anzulegen. Dann ist die Frage, was machen die, wenn die kündigen, etc., ist ja alles so ein bisschen anstrengend. Und gerade für große Marken, und wenn Google so viel auf Marken Wert legt, macht es durchaus Sinn, dass man das Firmenlogo mit einbaut. Und das Schöne ist, die haben hier einfach nur ihre Google-Plus-Seite verifiziert und diese Einfügung kam wohl dann von alleine. Also spannende Entwicklung, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Und würde einiges so im Corporate-Umfeld wirklich massiv vereinfachen.
Stimmt. Ich glaube, mir gibt es dazu auch gar nichts zu sagen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Außer, dass ich mir einfach wieder Sorgen mache, dass die Suchergebnisse wieder mal irgendwann zu bunt werden, wie also damals, als all diese Ratings eingeführt haben. Alles bunt, 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 und da musste Google dann doch wieder dann ein Stück zurückrudern. Also ich bin mal gespannt, wie das wird dann, wenn vor jeder Domain dann noch so ein kleines Bildchen ist. Eins bunter als das andere.
Bestimmt.
Ich weiß es nicht, vielleicht wird es auch cool.
Muss man mal sehen. Aber andererseits, jetzt hast du halt ein springendes Design, wo mal ein Autor drin ist, was nicht. Dann springt natürlich auch, also zum Abscannen der Seite ist natürlich ein bisschen schwer, wenn der Scheiß ständig hin und her springt. Also, wie gesagt, werden die sicherlich auch durch ihre Usability jagen. Endgültig können wir nicht wissen, ob es besser wird. Aber es ist immerhin mal schön, dass sie wenigstens drüber nachdenken.
Ja.
Genau. So. Und dann gibt es sozusagen den philosophischen Post des Monats von Martin Missfeld, der ja öfters mal so ein paar philosophische Themen raushaut mit dem Thema, wenn andere einfach besser sind. Wo er sagt, ich bin, dass er halt oft mit zu irgendeiner Suchanfrage auf Position 3 bis 10 ist, oder auch auf Seite 2 oder 3 und einfach nicht weiterkommt, indem er da an seiner Seite den Content rumschraubt und Onpage macht etc. pp. Und dann halt sagen kann, okay, man kann sagen, jetzt bin ich SEO-technisch am Ende, muss natürlich Links kaufen, aber eigentlich sind die Seiten, die vor einem stehen, auch einfach besser, weil das vor allem selber zum Beispiel nur ein Randthema ist und die sind komplett vollumfänglich nur diesem Thema zugeschrieben oder. Aber es gibt oft das Thema, man ist halt einfach, die sind halt einfach besser und dann muss man sagen, okay, entweder ich widme mich komplett dem Thema oder weil es für mich halt auch nur ein Lebenskriegsschauplatz und einfach mal fünfe gerade sein lassen. Ich persönlich finde das wirklich sehr spannend, weil bei seinen Seiten glaube ich, dass die per se alle vom Content her hilfreich sind. Mhm. Aber man kennt es ja oft, wenn an irgendwelche Anfragen erreichen und dann sagt, schaut man sich die Seite an und sagt, oh Gott, ihr seid aber auch mit eurem Webangebot gar nicht kompetitiv und sagt, Kinders, ihr braucht mehr Content, bessere Struktur, Navigation stimmt gar nicht etc. Und die sagen, oh, ich will auf der Seite nichts ändern, lass uns doch einfach Links machen. Das geht, das wissen wir alle, aber es geht halt dank Google zum Glück nicht mehr immer und auch nicht mehr so lang. Und es ist definitiv meiner Meinung nach der absolut falsche Weg, weil man muss einfach sich mit seinem Produkt auseinandersetzen, weil auch die Conversion-Erfahrungen, die man dann bekommt, sind eher mäßig. Also das ist schon immer ein Zusammenspiel.
Ja gut, und halt oftmals ist es halt wirklich so, dass die anderen vielleicht besseren Content haben zu dem Thema, was man ja vielleicht auch mal als SEO neidlos anerkennen muss. Aber gerade halt, wenn man genau mit diesem einem Produkt Geld verdient, da fällt es natürlich schwer zu sagen, na gut, ich bin auf 3, die anderen auf 1 und 2, dann lasse ich das halt mal. Das fällt natürlich schwer.
Das ist auch das fällt schwer. Aber trotzdem dann lieber am eigenen Produkt arbeiten.
Ja.
Ist halt, ich weiß, scheiß Job, viel anstrengender, aber es ist der langfristig zum Erfolg führt.
Freilich, bloß der SEO, der hat manchmal gar keine Chance, da wirklich dran zu arbeiten am Produkt, sondern hat halt nur die Möglichkeit, das noch nach oben zu pushen. Aber ja, dann fällt es ja auch schwer, das Ganze intern dann seinen Leuten mitzuteilen und sagen, hey Leute,
wir werden
jetzt kein SEO machen, sondern erstmal an uns selber arbeiten, am eigentlichen Kernprodukt.
Also ich komme ja aus dem Produktmanagement raus. Deswegen sage ich immer, ein guter SEO sollte vor allem erstmal ein guter Produktmanager sein und danach ein guter Projektmanager. Und dann kann er sich mit Suche auseinandersetzen. aber ist intern schwer aufgesetzt. Also da gebe ich dir recht, die Widerstände sind groß und vollumfänglich und da muss man auch langsam mal viel diskutieren, aber wenn man es halt hinkriegt, dann skaliert es einfach auch besser als reines Link-Building.
Aber es kommt natürlich, ja, bitte.
Entschuldigung, nee, du warst zuerst.
Aber es kommt natürlich da manchmal schon bei den entsprechenden Leuten vielleicht ein bisschen eigenartig an, wenn der SEO dann kommt und sagt, boah, hier Leute, guckt mal euer Produkt an. Wollt ihr da nicht erstmal, bevor ich was mache? Da fragt sich dann natürlich auch der eigentliche Produktverantwortliche, nach, was kommt denn da jetzt der SEO? Der hat eigentlich andere Aufgaben, ne?
Ja, aber ich sage ja immer, ich bin alles, bloß kein Versicherungsverkäufer. Es fällt mir halt unwahrscheinlich schwer, für ein Produkt, was sagt, auch noch Marketing zu machen, weil es einfach sagt. Also,
bloß, das ist halt so dieses ganze interne Verständnis.
Also ja, genau. Also ich bin ja auch oft dann durch die Telekom gegangen, habt ihr euch jemals eure Konkurrenten angeschaut? Wisst ihr eigentlich, wie scheiße das Produkt ist? Selbst wenn ich es ranken kann, was ich sicherlich hinkriege, werdet ihr keinen Kunden gewinnen, weil es einfach scheiße ist. Also, ich bin irgendwann auch mal so aus dem Meeting rausgerannt. Danach muss ich zur Kommunikationsschulung. Naja, aber es ist manchmal so. Das ist halt einfach nicht das Beste ist.
Genau, wo wir gerade bei Schulungen sind. Ich musste damals noch, als ich bei ProSiebenSat.1 war, musste ich auch mal zu einem Seminar Konfliktmanagement.
Auch geil, ja.
Wurde mir auferlegt von meiner damaligen Vorgesetzten. Keine Ahnung, warum.
Der Klassiker. Ja. Der Klassiker. Ich habe immer mal gewartet, dass uns in der Kantine so ein Käfig bauen, weißt du, wie bei so Bands, damit man da keine Flaschen hinwerfen kann. Weißt du, wie so in so irgendwelchen komischen Spelunken, damit wir da in Ruhe essen können. Aber ich glaube halt, langfristig geht das, ist es im Kundengespräch nicht immer einfach, also die Frage, passt der Kunde zu einem selber oder ist natürlich schwer, wenn man gerade im Aufbau begriffen ist oder sonstige Schmerzen hat, dann bringt einem das Leben manchmal dazu, Sachen zu machen, die man nicht so ganz nett findet, aber im Großen und Ganzen ist es, das kann man sich auch auswählen, wie man so als Kunde hat, weil ich ja feststelle, ja okay, ist ein anderes Thema, gehört woanders hin. Nochmal Search Engine, Alta Vista ging am 8.7. von uns. Ihr habt alle nicht mehr benutzt, ihr Hunde. Jetzt ist es weg.
Wegen euch.
Wegen euch. Schämt euch. Unsere Kinder werden es nie wieder kennenlernen, die schöne Suche mit Bannern.
Genau.
Nach der Tonkassette das zweite, was von uns gegangen ist. Sehr ärgerlich. Dann auf Search One die schöne Seite und Firma vom Kai Spriesersbacher, der nicht nur ein saugeiler SEO ist, sondern auch hölle gut Karaoke singen kann an der Stelle, muss das mal erwähnt werden. Mann. Ich habe mir gedacht, ich konnte den Text nicht mal so schnell lesen, wie der denn da weggerappt hat. Ey, boah.
Das blieb mir bisher leider verwehrt, lieber Kai. Das, wir müssen mal reden.
Ja, aber dringend. Es ist wirklich Hammer. Also kann man wirklich nur dringend empfehlen und zieht euch warm an.
Spitze.
Genau. Und zwar gab es eine Umfrage, daraus wurde eine Infografik und war, was wissen normale Menschen über SEO? Also eigentlich ging es dann auch eher über Search und SEO. Und er hat da mal die Sachen noch kurz, hat die natürlich bei sich eingebunden und noch mal kurz zusammengeschrieben. Da sind so Sachen dann wie 59% bevorzugen die Seite auf Platz 1 und da 37% lassen sich von einem bekannten Brand zum Klick verleiten. Das wissen wir auch aus unseren Klickstudien, die wir gemacht haben. Das passt definitiv. Ob es jetzt 37 sind, kann ich jetzt nicht hart sagen, aber kommt hin. 44% gehen davon aus, dass gut rankende Seiten auch vertrauenswürdig sind. Das ist auch etwas, was man im Gespräch immer häufiger hört. Da kenne ich eine geile Geschichte. Wir hatten mal ein Meeting, da kamen welche an zum Thema Data Warehouse Software. Da irgendwie sonst, da waren viele aus der Technik da, aber dann halt auch wir, weil wir irgendwie auch mit vielen Datenmengen rumspielen. Aus irgendeinem Grund kamen wir in dieses Meeting mit rein. Ich saß so drin. Und dann legt er einen Chart auf, wir sind die Firma XYZ. Und wir sind in unserem Geschäft so gut, dass sogar Google uns zu dem Thema auf 1 listet. Ich bin lachend vom Stuhl gefallen. Ey, verarschen kann ich mich selbst, mein Freund. Was ist denn das für eine Aussage? Also, saugeil.
Spitze.
Über 60% bevorzugen organische Treffer im Gegensatz zu AdWords-Anzeigen. Das ist eine sehr lustige Ansage. Da, jetzt kommt jetzt eine kleine Methodenkritik hin, ist, wenn man, also grundsätzlich, da kann man aber nichts machen, wenn man Menschen befragt, antworten die teilweise anders, als wie sie sich später verhalten, weil sie ja bewusst drüber nachdenken. Wir wissen aus unseren Klickstudien, die wir damals auf Satire Online gemacht haben, dass es wirklich Suchbegriffe gibt, wie zum Beispiel Hotel Berlin, wo über 80% der Klicks im Ad-Bereich landen. Also das hängt immer sehr davon an, wie kommerziell ist die Anfrage und wie gut sind die Werbung. Wenn die natürlich sagen, DSL vergleicht, dann drückt so gut wie niemand auf Werbung, weil die kein Produkt wollen, sondern einen Vergleich, und den erwarten sie in der AdWords nicht. Aber wenn ich produktnah suche, habe ich doch 50% plus Klicks auf dem AdWords-Bereich. Sollte man einfach, also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil ich sehe schon wieder, wie Leute das dann verbauen in ihre Präsentation und sagen, oh, klickt eh keiner drauf, wollen die Leute nicht. Ist ja gar nicht so. Genau wie 23% behaupten, doch nie auf eine bezahlte Anzeige geklickt zu haben, das ist natürlich absoluter Schmarrn.
Das wissen ja die Leute gar nicht. Dass,
genau. Dass es nicht personalisiert wird, das wissen wirklich die meisten nicht, hier mit 64%. 76% finden es nicht nützlich zu sehen, welche Seiten ihre Freunde empfehlen.
Das finde ich ja krass. Also das finde ich wirklich sehr, sehr eigenartig, diese Aussage. Weil sind es dann wirklich Freunde, wenn man es nicht nützlich findet, zu sehen, was die so gut finden?
Aber ich glaube, wenn du eine Recherche machst, möchtest du erstmal frei sein. Ich kann mir das schon vorstellen, dass sie sagen, Suche ist Suche. Wenn ich irgendwas an meinen Freunden wissen will, dann poste ich auf Facebook und sage, ich möchte heute Abend eine Kneipe, wäre eine Empfehlung.
Aber jede zweite Suchanfrage hat doch auch so ein bisschen eine Kaufentscheidung zum Hintergrund, oder? Sagt man das so? Und ich meine, gerade bei einer Kaufentscheidung oder gerade in diesem Kaufentscheidungsprozess will ich doch gerade wissen, was meine Freunde empfehlen und was nicht.
Das letzte Mal, wo wir nachgeschaut haben, waren es um die 25%, die kaufentscheidend sind. Aber dann, nicht wahrscheinlich eher weniger, aber es sind halt auch nur 76%. Dann kommt es ja zu den 24%, die da Produkte suchen, wieder hin.
Ja, ich weiß.
War Milch mit in Rechnung. Ich weiß, ihr dürft mich in den Kommentaren beschimpfen, aber.
Aber die Aussagen finde ich irgendwie extrem verwirrend, und das hätte ich niemals so vermutet, ehrlich gesagt.
Genau. Und 31% der Befragten finden es absolut nicht in Ordnung, wenn man Seiten verändert, um besser gefunden zu werden. Natürlich hat jemand das Thema SEO nicht erklärt, weil wenn ich keine Seite habe zum Thema Risikolebensversicherung zur Hypothekenabsicherung, dann kann die auch gar nicht gefunden werden, ihr Pappnasen. Da hat denen jemand das Thema falsch erklärt, aber wie gesagt, SEO hat eh nicht den besten Ruf. Ich glaube, wir kommen noch nach Versicherungsvertreter, und wenn wir Pech haben, noch nach Politikern.
Das mag sein, ja.
So, nur 18% verstehen, warum das Links das Organische beim organischen Ranking helfen. Okay, hat auch erst, wenn ich die Suche bediene, erstmal wenig damit zu tun, kann man auch nachvollziehen. Und 60% der Befragten wissen nicht, was SEO bedeutet. Auch das ist nicht so weiter tragisch, glaube ich, aber die anderen 40% mögen es dafür ja nicht, wie wir oben gesehen haben.
Genau, also die 60% wissen nicht, was es ist, und 40% mögen es nicht.
Genau, 31% finden es scheiße, bleiben 9% der komplett Ahnungslosen übrig. Das sind dann wahrscheinlich wir.
Genau, die es wirklich machen.
Genau. Also, wie gesagt, aber schön nochmal als Infografik rausgeholt, natürlich nicht von ihm, sondern der hat er eingebunden. Bei seotraininglondon.org, wer auch immer das ist, aber schön gemacht, kann man sich einfach mal anschauen, wenn man es auf Facebook noch nicht drüber gefallen ist.
Jo.
Genau. Da, dann hat Erik nicht nur bekannterweise mittlerweile hier auch einen Podcast, sondern er schreibt auch noch sehr viel, was er ja auch sehr gut kann. Und etwas Schönes geschrieben zum Thema Autorenstatistik in den neuen Google Webmaster Tools, wo man jetzt halt eben auch seine Sachen sehen kann, die man als Autor woanders geschrieben hat. Schön erschienen, auch schon schön gesagt, was man damit machen kann, kommt einfach in die Shownotes rein.
So. Hier ist jetzt so ein Link von seobook.com.
Genau.
Der US-Variante vom Erik.
Der wird halt kopiert, der arme Hund.
Die haben wir ja abgeguckt.
Ja, krass. Frech.
Und da ist eine riesige Infografik drin.
Genau.
Und was geht da hin?
Da geht's um Googles Collateral Damage. How the Evolving Algorithm Shapes the Web. Mal schön gemacht, wie Google also passiert ist, also wie sie PageRank eingeführt haben und dass Links wichtig wurden, wie dann so Link-Verkaufsplattformen entstanden sind und dann durch Penguin wieder gestorben sind, welche Auswirkungen dann AdSense auf irgendwelche Geschäftsmodelle hatte, was No-Follow verwirkt hat, automatische Filter verwirkt haben und haben das schön so ein bisschen zusammengeschrieben. Ist eigentlich ganz lustig zu lesen, natürlich alles sehr US-lastig, aber macht Sinn, sich mal anzuschauen, also ist irgendwie sehr lustig. Hat auch schon 1600 Tweets und lustigerweise 1005 LinkedIn, wie auch immer das bei denen heißt. Heißt das dann LinkedIns? Wie heißt das bei denen? Weiß man nicht so genau.
Links.
LinkedIn Share. LinkedIn Shares. Aha, ich verstehe. Okay. Also solche schönen Sachen. Einfach mal anschauen, schön anzuschauen, macht Sinn. Oh, und dann habe ich natürlich was ganz Schönes gefunden, was überhaupt nichts mit SEO zu tun hat, aber uns alle immer wieder betrifft. 26 Time Management Hacks I wish I'd known at 20. Also, wie kann ich meine Arbeit besser organisieren? Da sind dann so schöne Tipps drin wie plane maximal 4 bis 5 Stunden am Tag, weil der Rest kommt sowieso irgendwie oben drauf und dann bist du nicht fertig oder musst du 12 Stunden arbeiten. Also nimm dir selber nur Arbeit für die ungefähr etwas mehr als die Hälfte des Tages mit, den Rest kommt von den Kollegen schon von alleine vorbeigebracht. Kennst du ja, Markus, oder?
Ja.
Genau.
Genau, das ist eine spannende Slideshow.
Und dann auch so Sachen, es gibt dann einfach Tage, an denen man saugeil arbeiten kann, weil man richtig im Flow ist und dann sich auch besten nicht, dann auch gerne lange im Büro bleiben, weil es einfach Tage gibt, wo man gar nichts hinbekommt und da sollte man dann auch einfach so frei sein und zu sagen, ich mache mal ein bisschen früher die Biege, geht natürlich jetzt bei so einem geordneten Arbeitsleben nicht. Mich persönlich habe da aber schon so sagen, wenn ich so Tage habe, das Schöne ist natürlich jetzt im eigenen Unternehmen, wenn ich so Tage habe, wo gar nichts geht, dann schafft man sich die Ablage, macht man dann hier so Heften, Lochen, Ablegen, Gedöns. Das kriegt man dann irgendwie hin und dann kommt man irgendwann wieder in so einen Flow rein. Er sagt halt auch, dass das ganze Thema Multitasking, also dass du sagst, E-Mails beantworten, an Präsentationen arbeiten, ans Telefon gehen, ist wahnsinnig unproduktiv, sollte man besser nicht in Multitasking machen, sondern der Reihe nach, also erst am Morgens E-Mails beantworten, als einen Vorschlag, dann in Ruhe arbeiten, am Abend dann noch die wichtigen Calls machen und danach sich produktiv fühlen sozusagen. Und nochmal schöne Sachen. Dann natürlich auch geil, doing is better than perfect. Also einfach was machen, auch wenn es nicht perfekt ist, bringt dann auf jeden Fall schon mal weiter, als gleich die perfekte Lösung haben zu wollen. Und auch geil, separate thinking and execution to execute faster and think better. Also wenn ich Sachen zu entscheiden habe, dann entscheide ich die schnell und reiche die irgendwo hindurch. Und wenn ich nachdenken will, Telefon aus und Ruhe, versuche ich auch so zu machen. Also ich mache dann relativ häufig mein Outlook einfach zu und dann mache meine netten Mitarbeiter oder Mitgründer und sagen, ja, kann ich gar nicht erreichen. Weil ich, ja, das ist so. Und ganz geil, versucht eure Meetings am Anfang vom Tag zu legen und nicht am Ende. Weil ansonsten das Problem ist, man ist gedanklich schon in dem Meeting, was irgendwo wichtig ist. Wenn es ein wichtiges, also nicht so ein Teambesprechungsmeeting, wo man dann eher kurz vorher erstmal losdoppelt, dann ist keiner vorbereitet und doppelt wieder zurück. Die gibt's ja auch. Sondern die wirklich wichtigen Meetings, dann ist man den ganzen Tag darauf fokussiert und man sagt dann halt so, das hat er hier 10 a.m. Work, 12, also am Mittag, try to work, 2 Uhr, also 2 Stunden vor dem really try to work, ich kenne das auch, man so sagt, ach, ich muss jetzt konzentrieren, aber man ist trotzdem gedanklich immer bei dem wichtigen Termin und so versuche ich mir mit auch im Moment zu organisieren, dass wenn ich sage, ich habe hier etwas Wichtiges, was dass ich mir an dem Tag auch wirklich nur auf das eine vorbereite und ansonsten höchstens auch so einen oder anderen Telefonanruf mache, aber jetzt nicht an einer Analyse fürs nächste Thema arbeite, weil man einfach sich nicht sauber darauf konzentrieren kann, sind sehr schöne Sachen, die man einfach wirklich beherzigen kann. Es sind auch wirklich viel mehr drin und die alle sehr viel, sehr, sehr viel Sinn machen. Auch so etwas wie, wenn du einen Gedanken hast, schreib ihn dir auf, weil wenn du es nicht aufschreibst, bist du den ganzen Tag mit Merken beschäftigt und kannst dich wieder nicht konzentrieren. Und wenn du danach so einen vollgeschriebenen Zettel hast, kannst du ihn abends noch versuchen zu verwurscheln. Aber ansonsten hindert dich das daran, klar weiterzudenken. Das habe ich jetzt noch nicht. Die Idee fand ich sehr gut. Ich muss erst mal gucken, ich will wieder einen Zettel organisieren. wo ich sowas hinschreiben kann, geordnet. Daran fehlt es mir meistens. Ich kenne ja Leute, die kommen da mit diesen Evernote klar. Ich verstehe das ja gar nicht. Da finde ich immer nie irgendetwas wieder drin oder schreibe es rein und vergesse, wie ich es getaggt habe. Und das ist noch schlimmer als irgendwas. Aber andere Leute machen damit sehr gute Erfahrungen. Das hat jeder ein bisschen anders. Aber es sind sauschöne, einfache Tipps mit drin. Sollte man wirklich beherzigen.
Genau. Hat zwar nicht wirklich irgendwas mit dem Thema SEO zu tun, aber das macht ja nichts.
Genau. Und dann haben wir auf der Webseite webvideo.com, die du ja auch nicht kanntest.
Nein.
Ist deutsch. Mal gucken, hier haben die hier sowas wie ein, da wo Impressum stehen sollte, steht Hangouts on Air Handbuch. Geil. Die werden doch hier wohl hoffentlich irgendwo sowas wie ein, da unten. Ah, okay. Da wo man es, ganz unten dann.
Ach, guck an.
Ach, ja, sehr schön, sehr schön. Passt vom netten Andreas Grab. Ah ja, Andreas, warum machst du das? Du hast ja dich so an Webscholle gewöhnt, da machst du hier webvideo.com auf.
Herzliche Grüße, Andreas. Herzliche Grüße.
Sehr, sehr gegrüßt. Also, Andreas hat hier einen super langen, wirklich sehr, sehr geilen langen Guide geschrieben. Das muss ich wieder hochscrollen zum Thema YouTube Marketing Guide. Also ist auch wirklich ein Guide. Kann dringend empfehlen zu lesen. Ich habe noch nicht auf so viel auf YouTube gemacht, deswegen gehen wir jetzt hier nicht durch und kommentieren das alles, weil ich hätte gar nichts zu kommentieren. Bin aber sichtlich beeindruckt ob der Masse des Contents. Ich glaube, da würde jetzt selbst Martin Missfeld blass werden, ob der Menge. Kann man nur dringend empfehlen zu lesen. Machst du viel in YouTube?
Nee, gar nicht.
Eieiei. Dann jetzt lesen wir es mal, dann machen wir es auch.
Bitte?
Dann lesen wir das jetzt mal und dann machen die es auch.
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ich mache sonst gar nichts auf YouTube.
Ja, dann passt es ja. Nee, damit sind wir ja mit einer Stunde relativ sauber durchgekommen.
Ja, Hammer. Also ohne Fokus, Thema und ohne große Vorgeschichte haben wir trotzdem, glaube ich, eine ganz spannende Stunde gehabt.
Ja.
Genau. Jetzt haben wir ja noch unseren obligatorischen 4-Wochen-Ausblick.
Genau. Da habe ich einmal einen Hinweis auf, und zwar erscheint das, ich muss noch ganz kurz aufmachen, das Handbuch Internet-Suchmaschine 3 vom Dirk Lewandowski, seines Zeichens Professor Doktor an der HAW, kann ich wirklich nur empfehlen, also er ist Herausgeber, es sind viele einzelne Artikel drin, einen vom David Richter, wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn dringend kennenlernen, ist Mitarbeiter bei mir und sozusagen meine Antwort auf Stefan Weicher, weil er mein Excel-Mega-Guru ist, die beiden muss ich irgendwann mal zusammensetzen, mal gucken, was dabei rauskommt, hat 375 Seiten Umfang, und kann man sich nur sehr empfehlen. 1 und 2 war schon sehr spannend. Geht halt auch sehr viel um Search und User Behavior um Search. Also ist kein SEO-Buch, aber für jeden, der mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken will, kann ich es dringend nur empfehlen. Wir hauen den Links in die Shownotes zum Verlag, weil bei Amazon ist es noch gar nicht zu bekommen. Kann man sich einfach mal vormerken. Und dann haben wir noch eine Konferenz gefunden, und zwar im wunderschönen Bern. Das ist dann in der Schweiz für alle Leute, die sich nicht so gut damit auskennen. Und zwar die erste Online-Marketing-Konferenz in der Schweiz sozusagen mit vielen spannenden Themen. Für den Fall, dass wir Schweizer Zuhörer haben, an der Stelle einfach mal vorbeikommen. Und falls irgendjemand in Basel lebt, das ist ja fast schon in der Schweiz, kann man auch einfach mal rüberlaufen. Ich glaube, das könnte sehr spannend werden.
Okay.
Exakt. Und Schöne ist, ich glaube, ich renne da auch, doch ja, ich habe einen Vortrag da und dementsprechend habe ich auch einen Promocode, den hängen wir dann noch in die Shownotes rein. Dann kommt es da, wenn ihr Interesse habt, noch ein bisschen günstiger dran. Ist ja dann auch kein Thema an der Stelle.
Spitze.
Damit sind wir durch, ist ja fantastisch.
Genau, wir haben heute keine SEO-Jobs, wir haben heute keine Verlosung, aber das macht nichts.
Dafür habt ihr viel Freizeit, weil wir unter 2 Stunden geblieben sind, dicke.
Genau, dann könnt ihr jetzt vielleicht noch einen anderen Podcast von den Kollegen.
Genau, oder einfach euch in die Sonne setzen. Oder natürlich einen Kommentar auf iTunes schreiben, eine Bewertung. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Dann kommen wir da ein bisschen weiter nach oben, hoffe ich doch mal. Ansonsten Kommentare und Anregungen. Überlegt mal, ob ihr irgendeine lustige Seite habt, die wir den Kollegen Kemper vorschlagen können. Fürs nächste Mal. Wie gesagt, die Auswahl trifft er eh selbst, weil er weiß am besten, was dann, wo dann auch was Spannendes rauskommt. Aber wer Lust hat, was zu kommentieren, kann es dann natürlich machen, wird uns auch sehr freuen an der Stelle.
Genau, oder wer auch mal als Gast hier bei uns im SEO-Haus sein möchte.
Ein Thema mitbringen möchte, auch gern Time-Management.
Ruhig uns anschreiben, ansprechen, anrufen, whatever. Wir freuen uns auf euch.
Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir dann raus. Genießt die Sonne und bis in 4 Wochen.
Bis in 4 Wochen. Macht's gut.
Tschüss.